ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Marc Friedrich.
Hallo, Herr Antasi.
Schön, dass Sie bei uns sind. Sie sind Notfallsanitäter. Sie sind Gründer der Hilfsorganisation Ambulance for Kids, mit der Sie Kindern in der Ukraine medizinisch helfen. Notfallsanitäter, das hieß früher mal Rettungsassistent, glaube ich. Und da waren Sie das auch schon, als es das noch hieß. Ne?
Das ist korrekt, ja.
Das ist die höchste Qualifikation, nicht medizinische Qualifikation im Rettungsdienst.
Die höchste nicht ärztliche Qualifikation.
Nicht ärztliche, genau.
Genau, meine ich. Korrekt, ja, richtig.
Genau.
Und ich habe 1998 meinen Rettungsassistenten gemacht und 2015 dann, glaube ich, die Weiterbildung zum Notfallsanitäter. Seit 2014 gibt es den Notfallsanitäter. 2015 habe ich die Weiterbildung gemacht. Ich bin auch Praxisanleiter, Dozent in der Erwachsenenbildung, sodass ich da denke ich, ganz gut ausgestattet bin. Noch diverse zusätzliche Lehrgänge gemacht, für Kinder auch spezielle Kurse besucht, für Intensivtransporte spezielle Kurse besucht und habe selbst auch auf einer Kinderintensivstation gearbeitet, was mit ausschlaggebend war damals für die Gründung von Ambulance for Kids.
Ja. Also, dass Sie jetzt Kindern im Speziellen in der Ukraine helfen, das kommt nicht von ungefähr. Erzählen Sie uns mal ein bisschen was über sich. Also, was sind Sie für ein Typ?
Was bin ich für ein Typ? Ich würde sagen, wenn ich jetzt jemanden fragen würde, würde der oder diejenige vermutlich sagen, dass ich ein offen und ehrlicher Typ Mensch bin und schon immer recht hilfsbereit gewesen bin. Und das wahrscheinlich auch sein werde. Vielleicht habe ich auch dieses Helfersyndrom. Ich war in der Jugendfeuerwehr, bin in der Freiwilligenfeuerwehr, habe bei der Feuerwehr zuletzt auch gearbeitet, war dort Abteilungsleiter. Und ich glaube und hoffe, dass ich auch ein guter war. Zumindest hatte ich zu unseren Mitarbeitern immer ein sehr gutes Verhältnis, was mich natürlich auch immer sehr gefreut hat. Zumal ich auch als Abteilungsleiter immer versucht habe, 2 bis 3 Schichten selbst noch auf dem Rettungswagen zu sitzen, weil es mir wichtig war, dass die Leute wissen und sehen, ja, guck mal, der Friedrich, der weiß, wovon er redet, der sitzt nicht nur hinterm Schreibtisch, der ist auch noch auf der Straße sozusagen.
Mhm. Aber ja. Sie haben ja die Berufserfahrung. Sie waren ja lange auch auf der Straße, bevor Sie dann Abteilungsleiter wurden.
Ne? Absolut, ja.
Ja. Was lernt man da fürs Leben, wenn man so Rettungsdienst macht über viele Jahre?
Vor allem erst einmal Ruhe bewahren. Also egal was ist, man lernt natürlich mit gewissen Dingen umzugehen und man lernt erstmal ruhig zu bleiben, zu prüfen, ist das wirklich so, ist das nicht so und dann diesen Entscheidungsprozess zu finden, bis man dann eine Entscheidung getroffen hat. Das hilft einem natürlich auch im Privatleben weiter, auch wenn man dann irgendwann in der Führungsebene ist. Man lernt diesen sogenannten Führungskreislauf kennen. Und das ist nichts anderes, was wir jeden Tag tun. Wenn wir an den Kühlschrank gehen, dann gucken wir, was wollen wir oder wir befassen uns vorher damit. Dann nehmen wir etwas raus, wir treffen eine Entscheidung und so weiter. Mhm. Letztendlich ist das Leben lernen nochmal auf dem Papier. Mhm.
Sie haben schöne Metapher übrigens, die Sie da gerade verwendet haben, weil das ja alles unbewusst geschieht. Ne? Also
korrekt.
Niemand macht sich Gedanken, ich treffe jetzt eine Entscheidung, wenn ich zum Kühlschrank gehe. Aber das machen Sie in der Notfallrettung natürlich ganz bewusst. Sie sind auch viel geflogen, weil Sie auch in der Flugambulanz Notrettung gemacht haben.
Ja, ganz genau. Also tatsächlich hat meine Arbeit in der Ukraine mit der deutschen Flugambulanz damals begonnen. Das heißt, ich habe zunächst einmal damals noch für die Feuerwehr einen Hilfsgütertransport über 40 Tonnen medizinische Hilfsmittel in die Ukraine organisiert. Das war im März 2022, kurz nach dem Beginn der Vollinvasion. Und als ich wieder da war, hat mich mein früherer Chef von der deutschen Flugambulanz gefragt, ob ich mir was vorstellen könnte, mit denen zusammenzumachen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und so ist der Gedanke der sogenannten Luftbrücke Ukraine, der deutschen Flugambulanz, entstanden. Und wir haben quasi am polnischen Grenzflughafen Patienten abgeholt, meistens übrigens Kinder zu dem Zeitpunkt, und haben sie nach Deutschland evakuiert. Ziel des Ganzen war, dass wir natürlich mit unseren fliegenden Intensivstationen nicht leer dorthin geflogen sind, sondern wir haben die Flugzeuge vorher mit medizinischen Hilfsmitteln beladen und haben diese Hilfsmittel an die Rettungsorganisationen in der Ukraine weitergegeben.
Schätzungsweise mehr als 3.200 Kinder wurden nach Angaben von UNICEF seit Februar 2022 in der Ukraine getötet oder verletzt. Fast 1,8 Millionen von ihnen sind mit Verwandten ins Ausland geflohen. Mehr als 790.000 innerhalb des Landes auf der Flucht. Das sind Zahlen von UNICEF. Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich deutlich höher. Notfallsanitäter Marc Friedrich ist bei uns. Sie helfen Kindern mit ihrer Organisation Ambulance for Kids. Gibt es bei Ihnen ein Leben vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und danach?
Danach weiß ich noch nicht, weil noch ist der Krieg ja leider Gottes fortschreitend. Davor gab es natürlich ein Leben, ein etwas anderes Leben. Es war ein geregeltes Berufsleben. Ich war zuletzt Abteilungsleiter und auch der Stellvertreter des Amtsleiters bei einer Feuerwehr im Bergischen Land, wo ich eigentlich auch sehr zufrieden gewesen bin. Und dann kam eben dieser sinnlose Angriffskrieg in diesem Fall. Und das Leben hat sich eigentlich um 360 Grad gewendet. Begonnen hat es, hatte ich vorhin schon erwähnt, mit dem Hilfsgütertransport, dann eben mit der Flugambulanz. Und
genau, wie kam es dann zu Ihrer Organisation? Also es gibt ja UNICEF, SOS Kinderdörfer, Kindernothilfe, Save the Children, also einige Organisationen. Warum haben Sie gesagt, es ist wichtig, dass ich auch eine Organisation gründe?
Wir kümmern uns, oder unser Fokus liegt ja auf verletzte oder kranke Kinder. Und die anderen Organisationen evakuieren weniger kranke Kinder, sondern kümmern sich auch vor allem um gesunde Kinder, um Kinder, die aus den betroffenen Gebieten evakuiert werden müssen. Mir war wichtig, es gibt unglaublich viele Organisationen, zu dem Zeitpunkt gab es unglaublich viele Organisationen, die sich für Erwachsene oder die Erwachsene evakuiert haben. Mhm. Und weniger für Kinder. Kinder sind aber sehr speziell, vor allem wenn es sehr kleine Kinder sind. Kleine Kinder sind eben keine kleinen Erwachsenen. Es gibt eine Menge Unterschiede, sei es anatomisch, physiologisch und auch in Medikamentendosierungen, weil manche Medikamente anders dosiert werden müssen aufgrund des höheren Stoffwechsels von kleinen Kindern. Da ist mein Vorteil eben die Erfahrung von der Kinderintensivstation, von der Neonatologie, die ich mit in Ambulanz for Kids mit einbringen kann. Und dann habe ich natürlich gesehen, wie uns die Kinder an die Flugzeuge gebracht wurden. Und da war ich teilweise nicht mit einverstanden. Manchmal war eine Sauerstoffflasche einfach nur auf die Trage gelegt, völlig ungesichert. Wenn der Fahrer gebremst hätte, das hätte lebensgefährlich enden können für das Kind. Und das wollte ich nicht. Ich wollte, dass die Kinder möglichst sicher transportiert werden können, und zwar nach unseren Standards.
Sie haben gesagt, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Können Sie so ein, zwei Beispiele mal nennen, was man bei Kindern in der Notfallversorgung besonders beachten muss? Ein bisschen, was haben Sie ja schon gesagt, Stoffwechsel zum Beispiel.
Zum Beispiel das, genau, dass man an den Medikamenten die Dosierung ein bisschen anpassen muss. Wir haben besondere Gerätschaften bzw. auch besondere Schläuche, die haben einen kleineren Durchschnitt, zum Beispiel bei Beatmungspatienten, um den sogenannten Totraum, also die Luft, die letztendlich nicht in den Körper gelangt und nicht in dem Sauerstoffaustausch beteiligt ist, möglichst gering zu halten. Drücke an Spritzenpumpen müssen verringert werden, weil die natürlich andere Drücke haben als neonatologische Patienten zum Beispiel, also Frühchen oder Neugeborene. Das sind alles Dinge, die man beachten muss. Dann haben wir andere Raten auch bei Wiederbelebungsmaßnahmen, wobei das sehr selten ist, Gott sei Dank, auch in den neonatologischen Altersstufen. Aber ja, das sind viele Unterschiede, die man beachten muss, auch im praktischen Sinne, wenn man intubieren muss zum Beispiel, wird ein Baby oder ein Säugling wird anders intubiert als ein erwachsener Mensch. Man hat andere Positionen, die man hält und
also
so weiter.
Die ganze Beatmung läuft auch anders sozusagen. Also man braucht diese Expertise. Und ist die tatsächlich jetzt, es gibt ja einige Menschen, die dort glücklicherweise auch helfen in Kriegsgebieten, auch in der Ukraine, sind trotzdem weniger dabei, die praktisch diese Kinderexpertise mitbringen?
Ja, ich kenne eine weitere Organisation, die auch Kinder transportiert. Ansonsten ist mir nichts bekannt, dass da Organisationen, speziell auch ausländische Organisationen, den Fokus auf Kinder liegen haben. Natürlich kann man auch, wenn man einen ganz normalen Intensivverlegungswagen hat, kann man auch Kinder transportieren. Man kann ja auch Kinderärzte mitnehmen, Kinderkrankenschwestern. Das wäre dann quasi eine Ausnahme. Das ist ja in Deutschland nicht anders. Wenn wir in Deutschland ein Kind transportieren, dann haben wir eine Kinderkrankenschwester dabei, einen Kindernotarzt oder Kinderarzt in der Regel, weil der normale Notarzt auch die Schweißperlen auf der Stirn bekommt, wenn er auf dem Melder liest Kindernotfall, was ja völlig normal ist. Dafür gibt es Kinderärzte. Und der Kindernotfall auch in Deutschland ist ein sehr, sehr seltener Notfall. Und von den ohnehin seltenen Notfällen, die lebensbedrohlichen Notfälle, sind Gott sei Dank noch mal viel seltener. Das heißt, auch im Rettungsdienst wird sich nie eine Routine bilden können, weil es einfach, Gott sei Dank, viel zu selten ist.
Besonders leidtragend in einem Krieg, das sind die Kinder und Jugendlichen. In den vergangenen 2 Jahren hat Notfallsanitäter Marc Friedrich knapp 150 Kindern aus der Ukraine mit seiner gemeinnützigen Organisation Ambulance for Kids geholfen. Heute ist er bei uns in SWR 1 Leute. Herr Friedrich, was sieht man da, wenn man in die Ukraine fährt? Welche Verletzungen weisen die Kinder vor, die sie dort dann abholen und versorgen?
Also Verletzungen gibt es von Amputationsverletzungen über Traumata im oberen Körperbereich, also im Brustbereich. Das alles, was man auch im Fernsehen sieht, sieht man dort unter Umständen in live. Eines meiner ersten Kinder, was wir damals geflogen haben, hatte ein schweres Brustkorbtrauma, ein offenes Brustkorbtrauma, wo man quasi auf die Lunge gucken konnte. Man konnte sehen, wie die Lunge sich bewegt. Das sind natürlich Verletzungen, die hier in Deutschland extremst selten bis gar nicht vorkommen. Mit solchen Dingen musste ich mich vorher sicherlich auch noch nie beschäftigen. Für uns ist es mittlerweile aber auch so, dass wir sehr viele Patienten fahren, weil natürlich die Ukraine hat sich ja auf Verletzungen auch eingestellt, das darf man ja auch nicht vergessen. Traumata werden in der Ukraine sehr gut und sehr viel behandelt. Und was wir immer mehr fahren, sind angeborene Fehlbildungen bei Neugeborenen oder Frühchen oder eben an Krebs erkrankte Kinder, weil bestimmte Medikamente in die Ukraine gar nicht geliefert werden können aufgrund des Krieges, wo wir dann die Anfragen bekommen, diese Kinder eben zu evakuieren. Oder aber wir haben sehr spezielle Erkrankungen. Aktuell arbeiten wir an einem Fall, wo das Kind an der Wirbelsäule, das ist ein mittlerweile 11 Monate altes Baby, das muss an der Wirbelsäule operiert werden, was auch sehr speziell ist. Das wird wahrscheinlich in Italien, da laufen momentan die Verhandlungen, stattfinden. Das ist aber noch nicht sicher. Und das ist auch übrigens ein Teil unserer Arbeit, diese ganze Hintergrundarbeit, Kliniken finden, mit den Ärzten sprechen, die Evakuierungen planen, weil man kann sich vorstellen, wenn wir möglicherweise mal 2000 Kilometer bodengebunden transportieren, auch wir müssen irgendwann schlafen gehen. Wir sind auch nur leistungsfähig begrenzt, sodass wir dann natürlich auf dem Weg noch vielleicht eine Klinik finden müssen, wo wir das Kind für eine Nacht dann unterbringen können mit der Mutter zusammen. Wir müssen, wenn wir mit Arzt oder Ärztin evakuieren, müssen wir dafür sorgen, dass wir eine Ärztin in der Regel dabei haben, damit sie auch die Grenze überqueren darf. Das heißt, da müssen wir auch dran denken. Wir können nicht einfach sagen, okay, wir brauchen jetzt einen Arzt, weil auch ein Arzt kann die Grenze nicht überqueren, wenn er keine Sondergenehmigung hat.
Wegen des Geschlechts, also weil er im Grunde genommen für einen Kriegsdienst vorgesehen wäre, muss das eine weibliche Person machen.
Korrekt.
Wie läuft sowas ab? Also ich höre jetzt raus, dass sich Ihre Tätigkeit über die Jahre jetzt, seit Sie das machen, seit Ausbruch der Vollinvasion auch verändert hat. Also weg von den reinen Kriegsverletzungen. Also ich nehme mal an, so ein offenes Trauma, das ist ausgelöst durch einen Raketeneinschlag.
Das waren Schrapnells, ja.
Und das hat sich ein bisschen verändert. Wie läuft sowas ab? Also wer kommt auf Sie zu? Wie kriegen Sie mit, welche Kinder Hilfe brauchen und wie läuft das dann ab?
Also es gibt natürlich ganz viele Kliniken, die unsere Nummer haben. Die rufen uns dann direkt an. Oder aber es haben auch Eltern die Möglichkeiten, uns anzurufen oder andere Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten. Natürlich hat sich in der Zeit ein gewisses Netzwerk aufgebaut, was wir auch nutzen. Und so erreichen uns die Anfragen, die wir dann kontrollieren. Wir gucken uns die Kinder an, wir sprechen mit den Ärzten. Wir selbst haben auch einen Medical Director, mit dem wir dann sprechen. Und wenn er vielleicht noch Ideen hat für eine besondere Klinik, wenn es eine Spezialklinik muss, wenn es was sehr Spezielles ist, dann wird das so gemacht. Oder wir arbeiten auch mit einer deutschen Organisation, Be an Angel heißt die Organisation, sehr, sehr eng zusammen. Mit denen haben wir viele Muskelatrophie-Kinder evakuiert. Das sind Kinder, die eine angeborene, eine genetische Störung letztendlich haben und dadurch halt die Muskulatur abgebaut wird. In einer sehr frühen, in der speziellen Form wird es sehr, sehr früh zum Tode führen. Die Kinder brauchen eine sehr spezielle Behandlung, die nicht in allen Kliniken angeboten wird. Da muss man halt vorher gucken.
Und das kann die Ukraine oft nicht mehr leisten, weil eben alles gebraucht wird, um die Kriegsversehrten zu behandeln.
Genau. So ist es ja. Und der Fokus in der Ukraine liegt sicherlich auf den kriegsverletzten Kindern. Natürlich gibt es auch in der Ukraine Kliniken, die für krebskranke Kinder zum Beispiel da sind, auch Organisationen. Aber oftmals ist es so, wenn es sehr speziell ist oder wenn es Richtung Knochenmarktransplantation zum Beispiel geht bei Leukämie, dann werden die Kinder ins Ausland gebracht.
SWR1, Leute, mit Notfallsanitäter Marc Friedrich, der mit seiner Nichtregierungsorganisation, so müsste man es juristisch wahrscheinlich korrekt bezeichnen, Ambulance for Kids, zum Beispiel Kinder aus der Ukraine evakuiert, um sie dann in Deutschland einer speziellen Behandlung auch zuzuführen. In der Ukraine hat sich das wahrscheinlich schnell rumgesprochen, dass sie da unterwegs sind und helfen, oder?
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Wir waren auch schon im ukrainischen Fernsehen. Das heißt, das sollten die entsprechenden Verantwortlichen alles mitbekommen haben. Aber wir haben unser System natürlich auch zu Beginn, als wir dort angefangen haben, fest in der Ukraine zu sein, den Ärzten und Ärztinnen dort vorgestellt, dass sich jeder selbst ein Bild davon machen konnte, mit welchen Mitteln wir arbeiten, welche Möglichkeiten wir anbieten, auch während Langdistanztransporten etc. Ja, wir haben...
Ja, haben Sie da inzwischen ein Netzwerk? Also draußen sitzt jemand, den Sie mitgebracht haben, nämlich Ihr Partner sozusagen in der Ukraine, auch jemand, der seit Jahren schon in diesem paramedizinischen Bereich, leider auch an der Front schon sehr lange gearbeitet hat und dort viel Erfahrung gesammelt hat. Also Sie haben dort ein Netzwerk, Sie brauchen ja dort auch Leute.
Ja, braucht man. Ohne Locals braucht man es gar nicht versuchen. Viele, auch unter den Ärzten und Ärztinnen, sprechen natürlich viele Kolleginnen, die englische Sprache nicht. Ja, mhm. Die sprechen meist Ukrainisch und oder Russisch. Je nach Lage, je nach Himmelsrichtung, wo man in der Ukraine unterwegs ist. Im Osten wird mehr Russisch gesprochen, im Westen mehr Ukrainisch gesprochen. Und mein Kollege hat den großen Vorteil, er spricht natürlich Ukrainisch-Russisch, aber er spricht auch noch vier weitere Sprachen fließend, sodass wir da immer gut kommunizieren können. Die einzige Sprache, die er noch nicht spricht, ist Deutsch. Er kann nur fluchen auf Deutsch.
Weiß ich auch nicht, warum. Das ist mal ein guter Anfang. Wie kann denn diese Zusammenarbeit, wie funktioniert die? Also wie werden Sie dort aufgenommen? Ist das bestimmt auch nicht immer ganz einfach?
Nein, es ist tatsächlich nicht immer ganz einfach. Man darf eins nicht vergessen, auch in der Ukraine gibt es natürlich unschöne Themen wie Korruption. Ich denke, das ist auch in Deutschland durchaus nicht unbekannt, dieses Thema. Auch im Gesundheitswesen gibt es das. Und,
wie äußert sich das zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass wir in einer Klinik in der Südukraine, wir wollten unser System da vorstellen und die erste Frage war, was würden wir denen bieten, damit die mit uns zusammenarbeiten. Das sind Dinge, wo ich überhaupt nicht weiter drauf eingehe. Da muss ich auch sagen, ist die Zusammenarbeit leider mit der Klinik zumindest nicht möglich. Weil das werde ich nicht tun. Wir bieten eine gute Leistung an, das wissen wir, und wir bieten das Ganze sehr umfangreich an und vor allem kostenlos für die Ukraine. Und das ist in meinen Augen auch mehr als genug, was wir machen können.
Das können Sie natürlich alles nur machen, weil Sie Spenden erhalten. Also Sie sind auf Spenden angewiesen und das geht's nicht. Oder gibt es irgendeine Form der Finanzierung?
Nein, wir haben natürlich auch zwei größere Supporter noch. Einer davon ist zum Beispiel ein Herz für Kinder. Die andere Organisation heißt Direct Relief, die uns bis jetzt supportet haben. Aber wir sind auf Spenden angewiesen. Ansonsten ja, wir sind eine rein spendenfinanzierte Organisation. Wir würden uns auch über eine Schirmherrschaft oder sowas freuen. Wir haben ganz viele berühmte Persönlichkeiten in Deutschland schon angeschrieben. In der Regel bekommen wir leider nicht einmal eine Antwort. Meistens schreibt man ja das Management an. Ich finde es sehr schade, weil ich finde, es ist ein bisschen respektlos, noch nicht einmal eine Absage zu schicken. Man kann ja schreiben, sehr geehrter Herr Friedrich, es tut uns sehr leid, wir haben andere Projekte, deswegen können wir uns Ihrem Projekt leider nicht anschließen. Das ist völlig okay, aber so gar keine Reaktion, das finde ich sehr, sehr schade.
Also das ist die Erfahrung, die Sie gesammelt haben auf der Suche nach einer Schirmherrschaft. Also die wäre noch zu vergeben, das kann man vielleicht an der Stelle sagen. Wie ist es mit der Spendenbereitschaft? Hat die nachgelassen seit Februar 2022? Weil anfangs natürlich sehr, sehr hoch gewesen. Das ist, glaube ich, klar zu sagen.
Genau, also das muss man leider sagen, ja. Die hat sehr deutlich sogar abgenommen. Wir haben im Vergleich zum Jahr 24 schon in 25 fast 70% weniger Spendeneinnahmen gehabt. Wir haben vier Fahrzeuge, die müssen unterhalten werden. Wir haben eine Base oder ein Hauptquartier, wie auch immer man das nennen mag, von wo aus wir unsere Operationen, unsere Missionen starten. Das alles kostet Geld, natürlich auch in der Ukraine. Die Welt hört sich ja nicht auf zu drehen, weil irgendein Irrer meint, irgendein anderes Land angreifen zu müssen. Und das Leben geht trotzdem irgendwie weiter. Und auch Ukrainer und Ukrainerinnen müssen irgendwo von leben, verständlicherweise. Dementsprechend kann man natürlich nicht alles umsonst anbieten. Und das muss halt bezahlt werden. Und das wird leider immer, immer schwieriger. Ja.
Herr Friedrich, Sie haben mir gerade in der Zwischenzeit jetzt, während die Nachrichten liefen, ein Video gezeigt, wie Sie da in der Garage stehen, vor Ort im Einsatz. Und da schlägt nebenan, kann man hören, nicht sehen, eine Drohne, eine Rakete wahrscheinlich nicht, aber eine Drohne ein. Was erleben Sie da auch teilweise bei Ihren Einsätzen vor Ort? Das ist nicht ungefährlich.
Nein, ist es nicht. Das zeigt das Video auch ganz deutlich. Man hört ja auch sehr, sehr, sehr deutlich die sehr laute Explosion, was bedeutet, dass es sehr nah war. Man hört zunächst das Drohnengeräusch und wenn man das einmal gehört hat, das brennt sich ein. Also sobald ich jetzt weiß, sobald ich eine Drohne höre, weiß ich, okay, jetzt müssen wir mal nach oben gucken oder vorsichtig sein, whatever. Die Shahed-Drohnen, die sind sehr, sehr groß. Ich weiß nicht, ob man die schon mal gesehen hat, aber die sind über 4 Meter lang. Die haben 80 bis 90 Kilogramm Sprengstoff dabei. Das heißt, die richten schon sehr starke Zerstörung an. Und es ist auch gefährlich, wenn man einfach nur in der Nähe dieser Explosion ist, weil natürlich die Schrapnells umherfliegen. In der Regel, man hat oftmals mittlerweile diese sogenannten Double Taps. Das heißt, es kommt nicht nur eine Drohne, die warten in der Regel noch mal ein paar Minuten und dann kommt noch eine weitere Drohne oder auch 2 oder 3 Drohnen. Das war übrigens an dem Tag der Fall. Da sind 3 Drohnen, glaube ich, hintereinander gekommen im Abstand von wenigen Minuten. Damit verfolgen die Russen einfach das Ziel, dass die halt einen Moment lang warten, bis Helfer da sind und dann schicken die noch eine Drohne oder Multitaps, dass sie mehrere Drohnen dahin schicken, um möglichst viele Helfer ja, zu verletzen, auszuschalten, whatever. Das ist übrigens ein Kriegsverbrechen, das darf man nicht. Aber gut, Kriegsverbrechen sind in dem Krieg mehr als genug schon ja, vorgefallen, leider muss man sagen.
In dem Fall, also wenn sie natürlich helfen wollen, dann müssen sie auch irgendwie ins Frontgebiet, das lässt sich gar nicht vermeiden. In dem Fall standen sie jetzt in der Garage, da hätten sie gar nichts machen können. Wenn jetzt die Drohne näher eingeschlagen wäre oder sogar in das Gebäude, können sie nichts machen. Was ist, wenn sie auf einer Straße unterwegs sind, da passiert was, solche Erlebnisse hatten sie ja auch.
Ja, hatten wir. Wir wurden von 2 russischen Drohnen an der Kharkiv-Front im Jahr 2024 war das allerdings schon verfolgt tatsächlich. Zunächst war es eine Drohne auf der rechten Seite und mein Kollege guckte dann an der linken Seite raus und sagte, there is another drone. Und wir hatten einen Drohnenspezialisten, kann man sagen, dabei. Der hat dann ganz klar gesagt, was wir zu tun haben. Ich war in dem Fall der Fahrer und er sagte, fahr so schnell wie du kannst, bleib nicht stehen, guck nicht rechts, guck nicht links, konzentriere dich auf die Straße. Und wenn man dort unterwegs ist, die Straßen, das sind keine richtigen Straßen, das sind alles Schotterwege, teilweise durch Bombeneinschläge oder Artillerie, auch kaputte Straßen, zerstörte Straßen, wo wir da mit unserem Auto wirklich mit 80, 90, 100 km/h herfahren, was an sich schon extrem gefährlich ist, weil man natürlich sehr schnell die Kontrolle verlieren kann. Zwar habe ich auch viele Sicherheitstrainings gemacht, aber in einer solchen Situation, man ist so stark unter Adrenalin, man ist wirklich extrem fokussiert und versucht einfach nur irgendwie das Richtige zu machen.
Hatten Sie da ein Kind hinten drin?
Oder? Nein, da hatten wir kein Kind hinten drin. Wir waren an der Front unterwegs, wir hatten die Anfrage einer anderen Organisation, ob wir Familien mit Kindern im Frontgebiet helfen können, die eben noch dort gewohnt haben. Eigentlich dürfen da keine Kinder sein, aber es leben dort trotzdem noch immer wieder Kinder. Und wir haben dem zugestimmt und waren mit den Kollegen eben unterwegs. Und wo dann auch unseren Freiwilligen bewusst wird, wie gefährlich es ist, ist, wenn wir diese Dinge halt planen, diese Fahrten auch in die Frontgebiete, wenn wir nach Kramatorsk oder Donetsk, in den Donbass fahren zum Beispiel, wo wir ganz klar vor jeder Fahrt auch eine Besprechung haben und sagen, was passiert eben wenn. Und wenn wir dann sagen den freiwilligen Kollegen, okay, wenn, wir fahren immer mit 2 Autos, dass wir uns gegenseitig helfen können. Mhm. Und wenn ein Fahrzeug getroffen wurde, von was auch immer, ist es ganz wichtig, dass die Folgebesatzung als allererstes in den Himmel guckt, sind dort weitere Drohnen? Hören wir Drohnen? Wenn ja, gibt es die klare Anweisung, nicht zu helfen, sondern Hilfe zu holen, weiterfahren und zwar so schnell wie möglich. Nicht stehen bleiben, nicht helfen, weil es bringt uns nichts, wenn alle anschließend verletzt sind und keiner mehr helfen kann. Und dann sieht man auch, wie die Farbe im Gesicht so ein bisschen von rosig nach blass wechselt, weil spätestens dann wird den Kollegen und Kolleginnen klar, wie gefährlich das ist, was wir hier gerade tun.
Sie haben ja gerade geschildert, wie man sich, das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, indem man das verinnerlicht und dann versucht anzuwenden, aber in der Angst, wie haben Sie die erfahren, wie gehen Sie damit um?
In der Situation, also ich habe in der Situation keine Angst. Mein Adrenalin-Level ist, ich habe keine Ahnung wie hoch, aber sicherlich sehr hoch. Man ist sehr fokussiert auf seine Arbeit, man ist sehr fokussiert auf das, was man sieht. Einer hält immer Ausschau in den Himmel, ob irgendwo irgendwelche Drohnen sind. Auch wenn wir fahren natürlich sehr oft unter Drohnenvorhängen her. Das heißt, das sind Vorhänge ähnlich wie Fischernetze oder es sind teilweise auch Fischernetze. die Drohnen auffangen sollen. Die kommen da nicht durch. Trotzdem ist es natürlich nicht ungefährlich und gegen größere Drohnen, sei es Lancet-Drohnen oder Shahed-Drohnen, haben die Netze auch keine Chance, weil die einfach zu groß, zu schwer sind, wobei die Shahed-Drohnen mehr über Langstrecke fliegen. Und die Lancet-Drohnen, damit greifen die Russen auch durchaus Fahrzeuge an der Front ein. Ob so ein Netz eine Lancet-Drohne abhält, das wage ich zu bezweifeln, die sind etwas größer, das kann ich aber auch nicht beurteilen. Ich bin Gott sei Dank in dieser Situation noch nicht gewesen.
Wenn Sie so Kriegsverletzungen haben bei kleinen Kindern oder bei Kindern, wie entscheiden Sie da? Versorge ich vor Ort oder evakuiere ich das Kind? Müssen Sie so akute Entscheidungen treffen?
Nein, das entscheiden nicht wir, das entscheiden die Ärzte. Das heißt, wenn ein Kind, wenn eine Klinik an uns herantritt, dann ist das in der Regel entschieden worden, ne, dass das Kind evakuiert wird. Das ist unabhängig übrigens davon, ob es verletzt oder krank ist. Also wir machen ja nicht nur Verletzte, sondern auch eben auch viel kranke Kinder.
Ja.
Und diese Entscheidung treffen nicht wir. Wir unterstützen bei der Kliniksuche, wir unterstützen dann bei der Evakuierung an sich. Aber die Entscheidung, dass ein Kind evakuiert wird, treffen die Ärzte vor Ort.
Ja, Sie haben gerade gesagt, Sie fahren zu zweit, also Sie brauchen schon ein Team. Wie groß ist da Ihr Team? Also wie viele Leute haben Sie da vor Ort?
Wir haben annähernd dauerhaft in der Regel 4 Leute, die in der Ukraine vor Ort sind. Das sind immer der ukrainische Kollege, das bin ich, und dann meistens 2 Freiwillige. Mhm. Das können Deutsche, Dänen, Niederländer, also da sind wir recht, ja, fast international aufgestellt, möchte ich sagen. Und dann fahren wir halt von dort los, wo wir gerade sind, meistens in Kiew oder da ist in der Nähe von Kiew ist unsere Base nahe Irpin, hat man vielleicht schon mal gehört, Irpin Butscha den Namen. Mhm.
Sie haben einen Evakuierungsbus, mit dem Sie Kinder oder Familien mit besonders schweren traumatischen Erlebnissen auch evakuieren. Was für Schicksale treffen Sie da? Also, was haben Sie da schon evakuieren müssen?
Ja, das ist tatsächlich, also wir evakuieren das aus frontnahen Gebieten dann, aus wirklich sehr frontnahen Gebieten wie Kramatorsk, Sloviansk, also Gebiete, die täglich auch unter Beschuss stehen. Und das sind entweder Großfamilien oder das sind Familien mit besonderen Kindern, zum Beispiel behinderten Kindern, Trisomie 21 ist da gar nicht so selten. Die Geschichten sind manchmal extrem heftig. Wir haben im Dezember, war das glaube ich, oder November, bin ich mir nicht ganz sicher, haben wir auch 2 Brüder, einen 13-jährigen und einen 8-jährigen Bruder. Der Vater ist bei einem Angriff, bei einem russischen, ums Leben gekommen durch Schrapnelle. Und die Mutter lag zu dem Zeitpunkt im Sterben, aber aufgrund eines internistischen Problems. Die Großmutter hat die Rechte für die Kinder letztendlich auch angenommen, hat dann mit uns ihre beiden Enkel in die Westukraine begleitet, wo wir die Kinder in einer speziellen Einrichtung abgegeben haben, wo sie auch psychologisch betreut werden. Aber die Großmutter musste dann die wirklich schwierige Entscheidung treffen, zurück in den Donbass zu fahren, weil ihre Tochter im Sterben lag. Ja. Das sind Schicksale, die berühren jemanden schon. Oder wenn die Kinder sich von ihren Vätern verabschieden müssen, weil die Väter müssen da bleiben, um möglicherweise ihr Land zu verteidigen. Und wir bringen die Kinder dort weg. Älteren Kindern fällt das natürlich auch schwer, aber denen kann man das erklären. Jüngere Kinder, die klammern sich an ihrem Vater fest, die weinen, die schreien. Es ist, ach, da kriege ich nur beim Erzählen schon Gänsehaut. Das ist wirklich, das sind harte Geschichten, die man manchmal ertragen muss.
Weil sie die Kinder von ihren Vätern immer trennen müssen.
Ja, nee, nicht immer, aber auch nicht selten. Es ist manchmal so, dass wenn behinderte Kinder dabei sind, wenn die einen bestimmten behinderten Grad haben, dann kann der Vater nicht eingezogen werden. Aber das ist natürlich nicht bei allen Kindern so. Ja, viele Väter werden halt eben eingezogen und das sind Abschiedsszenen, da kommen selbst mir manchmal die Tränen.
Der Umgang mit Kindern ist natürlich ein anderer, weil Kinder sind gerade in solchen Kriegssituationen besonders verletzlich, besonders traumatisiert. Wie traumatisiert sind die Kinder, die Sie sehen und wie gehen Sie damit um?
Also als erstes Mal, wenn man sich die Kinder als erstes Mal sieht oder trifft, würde man denen erstmal gar nichts anmerken. Man merkt es immer dann, wenn zum Beispiel die Sirenen anfangen zu heulen, ja, oder wir im Auto sind und plötzlich sagt die Mutter, das hatten wir bei der vorletzten oder vorvorletzten Evakuierung, wo die Mutter sagte, ich glaube, ich habe eine Drohne gesehen. Dann kann man die Angst in den Kindern wirklich förmlich in den Gesichtern sehen, wie die Angst in die Kinder reingeht. Die Kinder werden ruhig, sie gucken einfach nur noch in die Gegend. Sie versuchen sich an ihre Erziehungsberechtigten, in der Regel die Mama oder den Papa, zu klammern und wissen nicht so recht, wie sie damit umgehen sollen. Ich habe es mal erlebt, wir hatten ein Kind übernommen von einem Flugzeug, das war allerdings in Deutschland tatsächlich, und hatten dieses Kind bei uns im Krankenwagen, es war ein Geschwisterkind von dem verletzten Kind. Und dann hat neben uns ein Flugzeug scheinbar seine Turbine eingeschaltet. Und dieses Kind hat Panik bekommen. Das hat richtig Panik bekommen. Das war 3 Jahre alt. Das hat sich auf den Boden hingelegt und ist unter den Stuhl der Mutter gegangen. Wo ich selbst erstmal in dem Moment überfordert war mit der Situation. Und das haben wir natürlich leider öfter, weil wenn wir da gerade an der Front unterwegs sind, da ist eigentlich immer irgendein Luftalarm. Und wir müssen natürlich mit den Kindern auch entsprechend vorsichtig sein. Das fängt damit an, dass wir immer Dauerlutscher dabei haben. Wir haben immer Kuscheltiere dabei für die Kinder. Manchmal auch Spiele, wenn es denn ältere Kinder sind. Ich kann natürlich jetzt einem 13-jährigen Jungen kein Teddybär geben, kann ich schon. Aber dann guckt er mich wahrscheinlich auch an und fragt mich, hallo, ich bin Junge. Ne? Aber damit versuchen wir natürlich auch so ein bisschen das Vertrauen der Kinder zu bekommen, dass sie sehen, okay, wir sind da, wir wollen euch helfen. Und mein ukrainischer Kollege, der Roman, der übersetzt natürlich dann auch und wir versuchen denen dann zu erklären, oder das macht Roman auch selbst, dass wir da sind, um euch jetzt hier rauszuholen, um euch zu helfen. Und das verstehen die Kinder auch. Und dann geht das normalerweise ganz gut. Was wir auch immer machen mit den Kindern, wenn wir jetzt gerade an der Front waren und zum Beispiel keine medizinische Evakuierung, sondern eine normale Evakuierung einer Großfamilie oder Waisenkinder oder whatever durchgeführt haben, dass wir mit den Kindern einmal, weil wir auch in der Ukraine sehr lange unterwegs sind, die müssen sich natürlich auch pflegen, einmal gehen wir mit denen immer nach McDonald's. Und dann kann man auch mal für ein paar Minuten sehen, dass die Kinder anfangen zu lächeln und auch Spaß haben. Die bedanken sich auch. Ja. Ich habe auch schon ein Kuscheltier mal von einem Kind tatsächlich geschenkt bekommen. Das kam zu mir und sagte, hier, ich brauche das jetzt nicht mehr. Du brauchst das bestimmt mehr als ich.
Sie haben mir vorhin ein paar Bilder gezeigt von auch Verletzungen. Das ist nicht leicht, sowas zu sehen, gerade bei Kindern. Ich bin aber dann doch erstaunt jetzt auch von Ihren Erzählungen, dass die doch teilweise dann eine Kraft haben. Also, dass sie das auch wegstecken irgendwie, die Kinder.
Naja, Kinder... Also man sollte Kinder, das Bewusstsein der Kinder schon mal nicht unterschätzen. Kinder können eine Menge verpacken. Ne? Das darf man nicht vergessen. Nichtsdestotrotz, wir wissen nie, wie tief die seelischen Verletzungen der Kinder sind. Das kann ich auch nicht beurteilen. Ich bin kein Psychologe. Und ich glaube sehr wohl, dass die Psychologen auch innerhalb der Ukraine noch eine Menge Arbeit vor sich haben werden. Weil es gilt eine Menge, selbst wenn man einem Kind es nicht sofort ansieht, heißt das ja nicht, dass es nicht trotzdem einen Schaden hat, einen psychischen Schaden. Ja, das kann man ja allein schon daran sehen, wenn wir hier in Deutschland Silvester haben, wie viele ukrainische Kinder wirklich zusammenzucken, wenn sie die ersten Explosionen der Raketen hören. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen, da ist einfach nur ein Ballon zerplatzt und das Kind hatte sofort, das ist aufgeschreckt, hat die Augen aufgerissen und wollte erstmal gucken, was ist passiert. Bin ich, ne? Dabei war das Kind eigentlich in Sicherheit. Und das wird man so schnell nicht beheben können. Und das sind Sachen, da müssen die Kinder ganz sicher in eine sehr lange und tiefergründige Therapie, psychologische Therapie einschreiten.
Ambulance for Kids, so heißt die Organisation von Notfallsanitäter Marc Friedrich. Sie haben jetzt viel erzählt, wie es auch mit Ihren Erlebnissen war, an der Front dort zu sein, Kindern dort im Speziellen zu helfen. Wie verarbeiten Sie das alles, was Sie da sehen?
Also zunächst mal als Feuerwehrmann und auch als Notfallsanitäter ist man natürlich gewohnt, mit gewissen Drucksituationen umzugehen. Natürlich ist das nicht auf ein Kriegsland einzusetzen, das darf man auch nicht vergessen. Wir reden viel mit unseren Freiwilligen, ich kann mit Freunden reden, die in dem Beruf tätig sind. Das hilft mir auch sehr, sehr weiter, dieses Reden. Hinzu kommt aber auch, dass ich noch durchaus Kollegen, die das auch professionell, also die eine professionelle psychische Hilfe anbieten, jederzeit die Möglichkeit habe, auch diese Leute zu kontaktieren. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Bisher, toi toi toi, war es nicht notwendig, aber das kann sich jederzeit ändern. Das darf man auch nicht vergessen. Jeder Mensch hat eine gewisse Schwelle. Bei dem einen liegt die Schwelle höher, bei dem anderen tiefer. Aber wir haben sie. Hm. Und
weil Sie ja inzwischen Ihren Beruf, Ihren Angestammten als Abteilungsleiter im Bergischen Land, den haben Sie aufgegeben. Sie sind jetzt in Kiew und machen hauptsächlich das. Das heißt, das macht auch einen Hauptteil Ihres beruflichen Bewusstseins aus. Ne? Also Sie sehen das, das ist Ihre Realität.
Ja, das ist meine Realität. Aber das war ja auch meine gewollte Realität. Das darf man nicht vergessen. Ich habe mich ja bewusst dazu entschieden, mich eben bewusst für Ambulance for Kids entschieden, weil zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich das aufgebaut habe, wenn ich nach 2 Monaten einen Schlussstrich gesetzt hätte, dann wäre das definitiv gescheitert. Mhm. Und dementsprechend, ich wusste nicht ganz, was auf mich zukommt, aber natürlich habe ich mich mit der Thematik vorher beschäftigt, sodass ich mich darauf einstellen konnte. Und jetzt bin ich da und man lernt mit gewissen Dingen einfach zu leben, einfach umzugehen. Man lernt damit, dass ein Luftalarm nicht gleich der Luftalarm ist, weil es gibt immer eine Erhöhung dessen, wenn eine Rakete oder eine Drohne in eine konkrete Nähe des Aufenthaltsortes kommt, dann bekommt man einen speziellen Alarm und dann muss man situationsabhängig reagieren.
Was hat es denn mit Ihrem persönlichen Leben gemacht, mit Beziehungen, mit Freundschaften, die vielleicht hier auch in Deutschland waren?
Ja, meine letzte Beziehung ist tatsächlich kurz vor dem Krieg in die Brüche gegangen, sodass ich da keinerlei Verpflichtungen habe. Ich bin nicht verheiratet, habe keine eigenen Kinder und die einzige, der familiäre Teil, die haben natürlich gesagt, hey, 2013 war ich mal schwer krank, da bist du im Tod von der Schippe gesprungen und jetzt fährst du in Krieg sozusagen. Und ich sage, ja, ich sage, ist halt so, ich kann es nicht ändern, aber irgendwie hat alles letztendlich im Leben einen Grund. Ich habe vieles an meinem eigenen Körper erfahren, was Intensivmedizin bedeutet. Ich kenne also die Sicht aus zweierlei Sicht, einmal aus der Personalsicht und einmal auch aus der Patientensicht. Und das war sicherlich auch ein Grund, der mich mit dazu bewegt hat, eben genau das zu machen, was ich jetzt tue.
Es ist auch Herzensangelegenheit für Sie geworden. Kerstin Horn aus Stuttgart, die schickt ein freundliches Danke an Marc Friedrich, hört die Sendung und möchte gerne Danke sagen, dass es sehr ermutigend und wichtig ist, jemanden zu hören, der das macht, der auch so eine ehrenamtliche Hilfe macht. Das ist genau das, was die Ukraine braucht, schreibt sie. Denn auch sie erlebt in ihrem Umfeld Ablehnung, Gleichgültigkeit bis hin zu dem Spruch, doch endlich mal klein beizugeben, in Anführungsstrichen alles, schreibt sie. Dieser Beitrag kommt heute bestärkt vielleicht die Leute. Auch Tommy, SWR1-Hörer Thomas, schickt Grüße, der nämlich es sehr traurig findet, wenn Kinder dann mittendrin sind. Und Beate Wiedmeier, die fragt nach eurem Spendenkonto. Das kann man wahrscheinlich bei euch auf der Webseite dann finden, ambulanceforkids.org.
Genau, richtig. Einfach auf der Webseite nachschauen, www.ambulanceforkids.org. Und dort ist auch ein Reiter mit, ich glaube, Spenden heißt der Reiterlink auch. Da kann man nachschauen. Wir haben PayPal, man kann uns überweisen. Das ist alles problemlos möglich. Ich persönlich, wenn ich die Empfehlung geben darf, würde die Überweisung vorziehen, weil da halt eben keine Gebühren anfallen.
Vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Friedrich. Alles Gute weiterhin bei Ihrer Arbeit in der Ukraine und schön, dass Sie heute bei uns waren.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.